dieses Versprechen strukturell gesehen. Ein Versprechen bleibt. Und zwar deswegen, weil auch, und da komme ich zum nächsten Punkt, weil auch diese Bilder, zum Beispiel diese Bilder, die uns lernen, belehren müssen, die uns dazu bringen müssen, die Welt anders zu sehen, dass auch diese Bilder als zitierende und nachahmende gesehen und gelesen werden können. Dann sieht man zum Beispiel die Bilder von Kandinsky. Es sind lauter Zitaten, jetzt auch der ikonografischen Ebene. Es sind lauter Zitaten, die alle nachgewiesen werden können. Also entweder aus der Ikone oder aus der anderen Malerei oder vor allem eben aus der theosophischen oder pasophischen Schriften, wo alle diese Grundfiguren, Grundformen und so weiter 100-mal aufgeführt worden sind. Ja, sind gut bekannt worden. Es gibt keine Konstellation, keine Form von Konstellation bei Kandinsky, die nicht zitiert wird. Und dann sagt ja Kandinsky weiter, im Grunde ist sozusagen die radikale Offenbarung des Bildes und der inneren Struktur des Bildes reine Zahlen, reine Geometrie. Er meint, die ersten Experimente, die damals von ihm und anderen unternommen wurden, aber dann später von Malevich und Mondrian und so früher auch noch später. Wenn man wirklich mit Malevich und Mondrian die absolute geometrische innere Struktur, verborgene Struktur des Bildes offenbart und eben diese Figur übernimmt dann Clement Greenberg für Bang und Niemann und andere Künstler seiner Generation, dann muss man auch zugestehen, dass alle diese geometrische Formen wiederum keineswegs neu sind. Das sind alte Zitate. Also all diese Dreiecke und Vierecke und Quadratkreise geometrische Zitate. Und Zitate, die ich in einer anderen Zusammenhang schon gesagt habe, einen platonischen Ursprung haben. Schon Platon hat gesagt, alles Visuelle hat eine geometrische Urform. Und das war auch wieder erfolgt bei Husserl ungefähr zu der gleichen Zahl. Das heißt, zusammen mit Husserl ist diese Art Kunst eine Veränderung des Blicks, die eine Rückkehr bedeutet zum Platonismus bis zu einem gewissen Grad. Nur eine Rückkehr, die eine Form hat oder eine Intention hat, die wieder erinnert. Ja, nicht wahr? Das ist eine platonische Form, das ist eine psychoanalytische Form. Wir sind im Grunde identisch. Wir können ein platonisches Modell benutzen, wir können ein psychoanalytisches Modell benutzen, wenn wir jetzt mit Kandinsky fortführen wollen. Das heißt, instituieren wollen. Also ich gehe davon aus, dass ich ein Bild sehe, sehr viele Bilder sind durch diese Ausstellung durchgegangen, die am Anfang geschaut. Ja, das wäre wie ein Leben. Ja, das wäre wie ein Leben. Und ich habe bewusste Eindrücke bekommen, ich habe Gänse gesehen, ich habe die Dame M gesehen, ich habe Kälber gesehen und so. Daran erinnere ich mich, bewusst. Ich habe unbewusste Eindrücke bekommen von der Form und Form und Konvention, die ich nicht registrieren konnte. Nun kommt Freud mit seiner Praxis der Freien Wortkombination, oder nun kommt hier Kandinsky mit seiner Praxis der freien Farben- und Formkombination, und dadurch bringen sie mich auf meine zwar unbewussten, aber unbewusst registrierten Eindrücke zurück, und ich muss diese Eindrücke sozusagen, ich muss mich an sie wieder erinnern. So wie die platonische Seele sich wieder erinnert an die Eindrücke, die sich vor der Geburt bekommen hat, aber in der Welt vergessen hat. Und wenn aber jemand kommt und einem Sklaven ein Dreieck zeigt, ja, ich meine, in einer Geschichte von Platon, dann erinnert sich dieser Sklavenjunge daran, dass er auch vor seiner Geburt auch diese Dreieck dann gesehen hat, weil er auch war im Himmel, ja, ich meine, und so kann er sagen, aha, das Dreieck habe ich gesehen, obwohl ich diese drei nie im Leben gesehen habe. Im Leben gibt es ja keine drei. Das heißt, die Grundfigur der Avantgarde, man kann ja hier historische Fläche, man kann ja diese Strategie von Kandinsky verallgemeinern, besteht in einer platonischen, freudianischen Wiedererinnerungsverfahren. Es geht nicht darum, etwas Neues zu produzieren, ganz im Gegenteil. Es geht um die Brechung der Oberfläche, um sich an das Verborgene zu erinnern. Die Frage ist nur, ist eine solche Erinnerung möglich? Das heißt, haben wir eine Garantie, sei es eine metaphysische, sei es eine psychoanalytische, dass dieser Akt der Wiedererinnerung gelingt? Zumindest seit Kierkegaard haben wir einen grundsätzlichen Zweifel daran, und zwar deswegen, weil wir wissen, dass alles, was wir sehen können, können wir so und so sehen. Das bedeutet, weder Kandinsky noch Malevich können uns dazu bringen, ein neues Sehen zu garantieren. Immer kann ich sagen, ach ja, dieses Quadrat finde ich hübscher, es ist viel besser als dieses Quadrat, das ich hier vor einem Moment gesehen habe. Oder diese Farben an diesem Kandinsky-Bild passen absolut zu meinem Möbel. Ja, sie passen zu meinem Möbel viel besser als das Bild, das ich von ihm früher gesehen habe. Und so weiter. Das heißt, ich kann jedes avantgardistische Bild nicht avantgardistisch lesen. Ich kann jedes avantgardistische Bild als eine Bildung sehen, als ein Zitat sehen oder als eine Bekürzung sehen. Das heißt, wenn ich mir systematisch weigere, dieses induzierte, mir vorgeschlagene, versprochene oder aufgeforderte neue Sehen nachzuvollziehen, kann mich niemand daran hindern. Es gibt keine Einsicht, keine Evidenz und keine Garantie, die mir sagt, dieses Bild induziert, also eben diese Notwendigkeit, induziert mit der inneren Notwendigkeit, in diesem Sinne, inneren Notwendigkeit, also mit der Evidenz, induziert in mir mit der Evidenz dieses und nicht jenes Gefühl, dieses und nicht jenes Sein, sondern ich kann zumindest zweierlei alle Bilder sehen, als Abbildung und als Selbstmanifestation. Und das ist eben diese Kluft zwischen der Versprechen und Erfüllung im individuellen Bild und in der Bildpraxis, die im Grunde die Möglichkeit gibt, aber auch nötig macht, die Richtung sozusagen der Kunstinstitution. Das war aber auch. Wir haben diese Museen, wir haben den Kunstbetrieb und wir haben das alles als eine Apparatur, als ein System der Rituale und der Orte, an denen wir an dieses ursprüngliche Versprechen erinnert werden. Ja, das ist genauso wie die Kirche, ja, bei Kierkegaard. Es gibt eine gewisse Kluft zwischen der Behauptung Christi als ein Gott und der Tatsache, dass es keine Möglichkeit ist, das nachzuprüfen. Wir haben auf der einen Seite ein Versprechen, das allerdings nicht zu widerlegen ist. Auf der anderen Seite aber nicht mit Evidenz zu begründen. Deswegen braucht man eine Kirche. Man braucht eine Kirche, um sozusagen die Spannung aufrechtzuerhalten und um sozusagen an dieses Versprechen ständig zu erinnern und dieses Versprechen ständig zu erneuern. Indem aber dieses Versprechen institutionalisiert wird, entsteht diese Figur der Gewalt, die institutionelle Gewalt zunächst einmal, die zum Teil Benjamin aber dann dreht er auch in einem anderen Zusammenhang freilich thematisieren. Das heißt, eine Gewalt, eine stabilisierende Gewalt eine gewaltige Kontinuität des Versprechens und das ist das Versprechen der Erfüllung dieses Versprechens sichert. Für denjenigen, der dieses Versprechen gegeben hat, aber für denjenigen, also für den Betrachter, der auf die Erfüllung dieses Versprechens wartet. Das heißt, das Museum, aber auch alle anderen Institutionen, die sicherlich eine wichtige Rolle spielen, auch Gesellschaftsinstitutionen und so weiter, und eine Gewalt ausüben, dass alle diese Institutionen zu verstehen sind als diejenigen, die ein, ich möchte nicht sagen messianisches, aber immer weiter verschobenes Warten sichern, Kontinuität dieses Wartens sichern, auf dieses Ereignis des neuen Sinns. Und zwar auf dieses Ereignis oder dieses Warten immer erneuern, indem diese Museen und diese Institutionen immer neue sichtbare Differenzen schaffen, also immer etwas Neues formen, sichtbare Differenzen schaffen, die aber die, in dieser Perspektive gesehen die Funktion haben, die große Differenz zu versprechen oder zu symbolisieren. Das heißt, die sichtbaren, formalen Differenzen, die ästhetischen Unterschiede, die ständig neu produziert werden, werden ständig neu produziert, um einen großen metaphysischen Übergang, eine große Metanoia, ein neues, großes Sehen zu sehen, zu versprechen, das sozusagen nicht auf eine neue Form beschränkt wird, sondern auf die ganze Welt sich versprechen, der aber immer unsicher bleibt und deswegen immer weiter versprochen werden muss. Es ist nicht interessant, auch zu sehen, wie dieser Gedankengang auch in eine andere Richtung gehen kann. Ich möchte, um eine Zeit, ich möchte kurz zitieren Hitler, und zwar seine Rede bei der Eröffnung der ersten Ausstellung der deutschen Kunst in München 1936. In seiner Rede fast, man kann es sozusagen fast wörtlich, Passagen aus Kandinsky Buch wiederholt. Und ich weiß nicht, ob das nicht gelesen hat, aber auf jeden Fall zeigt es, inwieweit sozusagen das alles im Lauf war. Er sagt nämlich, dass es falsch ist zu denken, dass eine bestimmte Kunst nur seine Zeit gehört, ihre Zeit gehört, und dass dabei die formalen Unterschiede eine Rolle spielen. Es handelt sich um eben an dieser Änderung der Perspektive. Letztendlich handelt es sich um die Frage, was ist arisch? Und die arische Kunst kann nicht so definiert werden, dass wir formale Unterschiede bestimmen können zwischen arischen und nicht arischen. Es gibt keine Möglichkeit für die Kunst des Dritten Reiches, sozusagen eine gewisse Form, ein ästhetischer Unterschied zu finden, zu dem was früher war. Sondern das Bild ist nicht arisch, weil er das etwas Arisches sozusagen abbildet, also nicht thematisch, nicht weil es eine arische Form hat, sondern sozusagen weil es arisch ist. Und das Bild ist arisch oder nicht arisch, also wer weiß das im Grunde? Sicherlich der weiß derjenige, der mit arischen Augen dieses arische Bild sieht. Ja? Also nur derjenige, der arisch ist, kann dieses arische Bild sehen und es von nicht arisch unterscheiden. Weil an einer anderen Stelle, sogar an vielen anderen Stellen, gerade um die Zeit, unter dem Einfluss von der weiteren Entwicklung und des Krieges und so weiter und so weiter, wird Hitler mehr und mehr nationalistisch, also deutsch-national. Und das ist schon nicht mehr interessant. Aber interessant ist, was wir früher gesagt haben, es ist noch nicht deutsch-national. Und wer behauptet hat, dass sozusagen arisch ist keineswegs deutsch, und deutsch ist keineswegs arisch. Wir können im Grunde nicht sagen, Donald Trump für Reichspartei, dass wenn man sozusagen einen Deutschen sehen, was er tut, dass er auch arisch ist. Sondern das Arische zeigt sich in ihm erst, was er etwas tut. Das heißt sozusagen, die Epiphanie des Arischen ist im Werk. Anders gesagt, wenn das Werk arisch ist, ist der Mensch arisch. Und ob das Werk arisch ist, kann man nur erkennen, wenn man arisch ist. Es ist nichts anderes, als wird Kandinsky sagen, nur wenn derjenige, der auf eine gewisse geistige Stufe steht, immer schon, kann erkennen, ob das Bild auf eine gewisse geistige Stufe steht und das vermittelt, was es vermitteln kann. Man kann aber diese Stufe nicht erreichen, als dadurch, dass man sozusagen durch das Bild angewiesen wird, das neue Sehen nachzuhalten, sozusagen und seinen Blick zu ändern. Das heißt, dieser einleitende Einführung war nicht umsonst. Es handelt sich um eine sich bewegende und ständig ändernde innere Hierarchie. Es gibt Menschen, die wissen, was das Geistige ist. Das ist Kandinsky in einem Fall, was arischer ist. Das ist Hitler in einem anderen Fall. Es gibt arische Werke, die das nicht wissen, obwohl sie arisch sind. Es gibt Geistige, die das auch nicht wissen, obwohl sie immer schon geistig sind. Es gibt Menschen, die geistig sind, aber das nicht wissen oder unterschiedlichen Grade wissen. Oder es gibt gar nicht Geistige. Ja. Oder es gibt auch Gegengeistige. Ja. Es gibt viele unterschiedliche Stufen und Varianten. Und in diesem komplizierten Geflecht bewegt sich der Blick. Und daraus bezieht er seine Fähigkeit, etwas zu erkennen oder nicht zu erkennen. Wo ist es aber? Wo gibt es aber Hierarchie? Gibt es ja auch Institutionen, wie gesagt, gibt es auch Gewalt ja, und Macht. Es gibt sozusagen eine göttliche Bürokratie oder eine geistige Bürokratie oder eine arische Bürokratie, die sozusagen eine metaphysische ist. Ja. Sie hat nichts zu tun mit den weltlichen Institutionen, sondern sie hat zu tun mit dieser Fähigkeit zum Sehen. Und zwar zu sehen, was an sich gewissermaßen bürokratisch ist. Man soll ja nicht vergessen, dass die Avantgarde ja beginnt am Anfang des 20. Jahrhunderts, gleichzeitig mit dem Entstehen der modernen Bürokratie, die wunderbar beschrieben wird von Kafka in Finnland. Es wird wahrscheinlich nicht vermessen zu behaupten, dass die Avantgarde eine gewisse sozusagen Kunst der Bürokratie ist oder eine künstlerische Legitimation der Bürokratie. Und nämlich deswegen, weil der Blick verändert wird von der Realität zum Zeichen. Was wird der Bürokratie und der Institution traditionell vorgeworfen? Dass der Bürokrat hinter dem Papier den Menschen nicht sieht. Dass der Bürokrat hinter den Zeichen die Realität nicht erkennt. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Bürokrat das mimetische Verhältnis, also die Semantik, seine Papiere und seine Zeichen ignoriert und diese Papiere als selbstreferenziell benutzt oder diese Zeichen als selbstreferenziell benutzt. Das heißt, er interessiert sich nicht für das semantische Verhältnis oder referenzielles Verhältnis zwischen seinen Zeichen und der äußeren Realität, sondern interessiert sich allein für die Selbstmanifestation der Zeichen als solchen. Das ist aber die Avantgarde. Und darin ist ja beschlossen sozusagen die Geistigkeit der Bürokratie, der Hierarchien, um eine auf diese Weise strukturierte Macht. Ich werde bürokratisch, geistig und. Wenn ich einsehe, dass die Papiere und Zeichen, mit denen ich jetzt als moderner Mensch arbeite, gar nicht als Anweisungen dazu benutzt werden sollen, nach etwas anderem zu suchen, also nach irgendwelcher Realität, sondern sie müssen allein gesehen werden als Selbstmanifestation und selbstreferenzielle Struktur. Tue ich das, bekomme ich einen ästhetischen Zusammenhang zwischen der modernen Bürokratie in allen ihren Ausprägungen und der modernen Kunst als Religion der modernen Bürokratie unter Umständen, kann man das so sehen. Es ist nicht nur interessant, dass auch heute, in der sogenannten postmodernen Zeit, die Figuren sind nicht anders. Immer wenn auf der einen Seite der Vorwurf erhoben wird, kritische Vorwurf, zum Beispiel, unser Fernsehen entspricht nicht der Realität, Presse entspricht nicht der Realität, Medien entsprechen nicht der Realität, sondern verbergen die Realität hinter sich. Das heißt, leisten nicht diesen mimetischen Zusammenhang, leisten nicht diese referenzielle Verbindung. Dann kommt auf der anderen Seite immer von der anderen Seite, und zwar von der Avantgarde-Seite, von Baudrillard, immer die Antwort, was sie übersehen, ist, dass die Zeichen selbstreferenziell sind. Es gibt eine gewisse Schicht, selbstreferenzielle Schicht, es gibt eine gewisse Ebene der medialen Zeichen, die nicht zu reduzieren ist auf der auf den Verweis, auf die Wirklichkeit. Sozusagen, immer wenn sie moralisch auftreten, immer wenn sie anklagend auftreten, immer wenn sie kritisch auftreten, immer wenn sie im Namen der Realität sprechen, ignorieren sie, das ist der Einwand, ignorieren sie diese selbstreferenzielle Spiel der Signifikanten als solchen, ihre Selbstmanifestation. Und dieses Ignorieren macht sie zu Banausen. Was heißt zu Banausen? Zu nicht geistigen Menschen. Was heißt nicht geistigen Menschen? Nicht bürokratischen und institutionellen Menschen. Das heißt, das bringt sie dazu, nicht zu sehen, dass Medien und Fernsehen und so weiter Institutionen sind, die etwas Besseres zu leisten haben, als mit der Realität sich umzuschlagen, die eben diese autonome Existenz, diese materielle, geistige Existenz in der Welt aufweisen. Das heißt, sieht man auf die erste Bewegung der Begründung der Avantgarde, sieht man guckt man auf die weitere Entwicklung und neue Interpretationen der medialen sonstigen Realität als selbstreferenziell und selbstmanifestierend, merkt man eine ganz bestimmte Kontinuität. Eine Kontinuität, die allerdings dazu führt, dass die Realität, was früher die Realität war, zu diesem großen, radikal anderen wird, ja, dass sich angeblich entzieht, ja, dass sie angeblich verschwindet und so weiter. Sicherlich tut das andere das alles nicht. Das andere ist doch nicht nicht der Geist, das alles leisten kann. Sondern diese Selbstentziehung des anderen, das ganze postmoderne Diskurs, oder dieses Verschwinden des anderen, oder auch diese bedrohliche Verschwinden des anderen, diese Selbstverbrennung des anderen, das ist der Effekt, phantasmatischer Effekt, also phantasmatischer Effekt, eine gewisse Lektüre der Zeichen als selbstreferenzielle, als nicht-mimetische Zeichen. In dem Augenblick, in dem ich mit Augen von Kandinsky die Bilder sehe. Das heißt, als selbstreferenzielle Selbstmanifestationen, die nicht auf etwas anderes semantisch verweisen, sondern sich selbst zeigen, in diesem Augenblick ist dieses andere, wird dieses andere zum radikal anderen. Sozusagen die mimetische Verbindung wird gekappt. Und das andere wird radikal in dem Sinne, dass nicht mehr bezeichnen, also nicht mehr zu bezeichnen, nicht mehr mimetisch andeutbar, ohne jede Beziehung zum Zeichen, das sich als Selbstpotenzial zeigt. Das war ein Ausflug in die Postmoderne, die ich unternommen habe, um sozusagen auch vielleicht das weitere Gespräch anzuregen. Ich komme dann später darauf zurück. Für mich aber war zunächst einmal wichtig, eben dieser Avantgarde-Wende genau zu bestimmen. Das heißt, es nicht als Übergang zu schaffen der neuen Form, was auch immer, sondern als ein institutionell abgesichertes Versprechen oder abgesicherte Aufforderung zu einem neuen Sehen. Ja, in Konstituierung eines neuen Bruchs, einer neuen Kluft zwischen zwei Lektüren der gleichen Textur wieder, die sozusagen in diese Spannung und diese Erwartung kontinuierlich stabilisiert werden sollten, ja, damit die Avantgarde überhaupt geschichtlich überlebt, was auch in einer oder anderen Form geschehen. Okay, dann bin ich fertig.